ARD Sounds.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallo.
Hallo, Kim, dich wieder leibhaftig hier zu haben, das ist ja wirklich.
Stimmt, ich war ja letzte Woche in Baden-Baden.
Genau, was hast du da noch gemacht? Immer
da habe ich viele Aufnahmen, ne? Ja, genau. Sagt die Wahrheit, das ist eine sehr schöne Sendung beim SWR, haben wir da aufgezeichnet. Und ihr wart aber trotzdem, wie wir alle wissen, wart ihr trotzdem mit der Folge dabei. Also, ihr habt sie nicht im Fernsehen gesehen, sondern ihr habt sie eben überall gesehen.
Ja, also, das ist ja ein Wunder der Technik. Es geht ja. Aber es ist natürlich doch schöner, dich hier live zu haben.
Und vor allem, für alle, die uns jetzt nicht sehen können, muss ich mal kurz beschreiben, wir sind schon wie so ein paar Latschen, weil wir haben beide weiße Turnschuhe an, wir haben das eine Bein übers andere verschränkt, unsere Ärmchen, selbst unsere Händchen haben eine ähnliche Haltung. Mhm. Wir gucken keck hinein.
Ja, so ist es in eine neue Folge von Kim und Klaus.
Ja, dazu heißen wir euch alle herzlich willkommen. Heute wieder mit Fritzi. Mein Dackel ist heute wieder mit dabei. Und
hat sich schon selbstständig gemacht. Irgendwie ist er momentan nicht zu sehen.
Ja.
Aber er ist da.
Ich hatte sie die ganze Woche jetzt dabei in Baden-Baden, da die neuen Folgen. Dann war ich ja in Dresden zu meinem Geburtstag.
Ja, du hast dich ja hier vom Acker gemacht. Du warst ja gar nicht da.
Nein, und war in Dresden bei einer Komödie. Da hat meine Freundin ihre Premiere gehabt, Villa Sonnenschein. Und da war Fritzi auch dabei. Und es war das Gute, da konnte ich es ins Hotel packen. Und die bleibt auch gut alleine. Also konnte meinen Geburtstag sehr schön genießen. Und dann, ja, so war das.
Sehr schön, ja.
Und du? Du warst ja richtig schön auch unterwegs, ne?
Ich war, ja, BZ-Kulturpreis wurde verliehen. Und ich muss sagen, es ist für mich eine der schönsten Preisverleihungen. Ich muss es sagen, bin ja nicht nur so ein Fan von der BZ, aber die Kulturredaktion dort und wie sie den Preis inszenieren, ist einfach wunderbar. Da werden so in 6 Kategorien werden Preise verliehen. Diesmal hat unter anderem Hertha Müller, unsere wunderbare Schriftstellerin, die ja auch den Literaturnobelpreis bekommen hat, den Preis bekommen. Norbert Bisky, der Maler, hat einen Preis bekommen. Unter anderem auch hier unsere Rosenstolz-Männer, Peter Plate und Ulf Theo Sommer. Leo Sommer. Die haben klar für ihr Wirken beim Theater des Westens und für das Theater des Westens und mit den tollen Musical-Produktionen den Preis bekommen. Und dann ist immer ganz schön, da kriegt man nicht eine Laudatio, das macht der Merit Becker, die Konferenz macht.
Oh, die finde ich ja, also die macht das doch großartig,
die
oder?
Die macht
das
auch großartig.
Die ist mal so besonders, genau. Speziell. Und
dann kommt zu jedem Preisträger, wird ein Kulturakt gemacht.
Ja.
Also beispielsweise bei Bisky war dann das ganze Staatsballett da und hat getanzt und zwar nach einer israelischen Melodie und er hat so eine besondere Affinität zu Israel, zu Tel Aviv und das wurde so eingebaut. Das war eine Überraschung auch für ihn, für alle anderen auch eine Überraschung, was da gemacht wird. Muss ich sagen, wirklich, ich ziehe den Hut. Das machen sie absolut toll und es war wirklich ein absoluter Genuss.
Super liebevoll, charmant kuratiert für den jeweiligen Preisträger, die Preisträgerin, weil sie dann auch immer so Verbindungen zu denen herstellen und dann wirklich ausschließlich für die das dann da auf die Bühne bringen. Und wirklich große Künstler ja auch kommen dafür.
Ja, na, ja? Auch die lassen die ja auch aus der ganzen Welt einfliegen.
Ja, genau.
Und was auch positiv war, jede Rede, jede Dankesrede, aber auch die Rede vom Chefredakteur, die waren mal für Berliner Verhältnisse so richtig positiv und haben mal unterstellt, ja, das ist eine harte Stadt, da gibt es Verwerfungen und so ist nicht alles in Ordnung. Aber es ist einfach eine tolle Stadt und sie haben sich zu Berlin bekannt und haben gesagt, auch wenn sie aus anderen Gegenden der Republik kamen, nee, Berlin ist ihr Ort und da können sie sich entfalten und da können sie ihre Kultur machen.
Wer zum Beispiel?
Na, beispielsweise hat das gemacht Norbert Bisky und aber auch Rosenstolz. Und auch also, Hertha Müller hat eine wunderbare Rede gehalten.
Auf Berlin auch.
Auch auf Berlin schön, und schön, zu Berlin. Ja. Ne? Also wirklich wahnsinnig.
Sehr schön.
War schön. Und dann war ich noch gestern bei einer Ordensverleihung in der japanischen Botschaft.
Du kommst rum. Und ich habe schon gedacht, ich habe eine super Story. Story zu erzählen, dass ich in Dresden im Theater sitze.
Ja, da wurde der Orden der aufgehenden Sonne mit goldenem Stern und silbernen Stern verliehen. Und zwar an Michael Müller, an meinen Nachfolger im Amt, ehemals regierender Bürgermeister und Bundestagsabgeordneter. Und der war auch der Vorsitzende der japanisch-deutschen Parlamentarierkommission im Bundestag und hat auch als Städtepartnerschaft Berlin-Tokio in der Städtepartnerschaft gemacht. Ja, und das war ganz toll. Und er hat sich entschieden, den Orden in Berlin zu bekommen. Er hätte auch zum Tenno fahren können, zum Kaiser nach Japan, aber da wäre er nur alleine reingekommen und mit einer strengen Zeremonie.
Das klingt jetzt alles so, schläft man da nicht auch zwischendurch mal ein?
Nee, du schläfst vielleicht ein, ich finde das spannend. Ja.
Ja?
Aber das Schöne bei dir ist ja immer, wenn dich was nicht interessiert, man sieht es dir sofort an und du sagst
grade...
und du sagst es auch sofort. Preisverleihung liebst du ja auch.
Nee. Nee. Na, ich finde, Preisverleihungen sind oftmals sehr, sehr lang.
Bei
manchen frage ich mich, warum kriegt jetzt wofür da jetzt wirklich den Preis? Ist das jetzt Willkür? Ist das wirklich. Also, Preisverleihung mag ich nicht immer. Nee. Aber manchmal finde ich es ganz besonders toll, wie im zum Beispiel BZ-Kulturpreis, ja.
Mhm. Naja, und bei dem Preis, manche Preisverleihungen, da weiß man auch, da wird so ein internationaler Star gecastet und wird bezahlt dafür, dass er kommt. Und wenn der Zeit hat und noch seine Platten oder sonst was promoten will, dann kommt er und dann kommt auch so ein Weltstar da an.
Genau.
Also das ist manchmal. Aber es gibt ja auch immer, wie bei der Henne, beispielsweise auch immer einen Publikumspreis. Also
ja, und dann, wenn du da einen Preis bekommst, ich finde, das ist auch wirklich, also so ein Publikumspreis ist wirklich was Besonderes. Also da weißt du ja, dass die dich gewählt haben und die dir diesen Preis verleihen wollen. Und das ist bei der Henne, das ist der, ich glaube, der einzige Publikumspreis mittlerweile, ne?
Na, das glaube ich nicht. Da wird es noch eine andere auch noch geben.
Ja, das, was ausschließlich vom Publikum gewählt wird,
naja,
glaube ich, ist der
einzige. Oder nach den Kinozahlen beispielsweise. Mhm. Das ist ja dann auch praktisch Publikum.
Ja, aber wo der Zuschauer richtig
voten
sein
kann.
Genau. Ja, und wir haben damals auch schon mal eine goldene Henne bekommen für Riverboat. Das war mit Kachelmann noch und Hofer. Das war wirklich was Besonderes. Das war einfach, da war ich auch noch gar nicht so lange dabei, aber den Preis haben wir dann mit in die Redaktion genommen. Da steht er auch heute und da sind wir auch sehr stolz drauf gewesen.
Na, ist ja an und für sich ja sowieso mal der Preis für den Einzelnen. Das war ja nun Teampreis, aber für den Einzelnen ist ja auch immer ein großes Team dahinter. Das, normalerweise schafft das ja auch keiner alleine.
Genau.
Auch bei anderen Ehrungen, auch bei Ordensverleihungen und so. Da sind ja doch immer andere beteiligt, die genauso den Preis verdient hätten, ihn aber irgendwie nicht kriegen. Ja? So, deshalb ist auch immer gut, wenn dann in der Dankesrede gesagt wird, der gilt nicht nur für mich, sondern der gilt fürs ganze Team.
Du hast diverse Preise, nehme ich mal an, ne?
Habe ich auch bekommen, ja. Ich habe auch so auf meinem Bücherregal, da stehen auch so einige Trophäen. Sehr
was
schön.
Was ist deine Liebste? Welche, worauf bist du am stolzesten?
Na, am stolzesten würde ich jetzt so nicht sagen, aber eine, die so bei mir in meinem Wohnzimmer auch so dominierend ist, ist die Siegessäule.
Oh ja.
So, und das ist dann so die vergoldete Victoria. Und wenn das Licht an ist, dann wirft die so Schatten. Und deshalb füllt die so den Raum aus, obwohl es eigentlich nur so eine ganz kleine Statue ist. Und aber das ist beispielsweise eins, das liegt mir auch besonders am Herzen. Nein, ich finde ja, wenn man einen Preis bekommt, das ist so eine Anerkennung. Also man fühlt sich doch geehrt, kann man sagen, was man will. So, also und deshalb gerne.
Aber hast du es auch schon mal gehabt? Wobei, nee, Politiker glaube ich nicht, dass man so im Angebot lag und dann hofft und dann kriegt's doch der andere. Also man kriegt, kennst du das?
Wie
das
ja, natürlich, das sieht man ja dann immer, wenn die eine, das ist ja bei der Oscar-Verleihung auch
ja,
so,
ja,
da
aber
sind die Nominierten.
Von dir selber auch?
Nee, von mir selber nicht. Nee, das,
das habe ich auch schon mal erlebt.
Ne? Erstens weiß man ja normalerweise, dass man den Preis kriegt. Die müssen ja mit dir den Termin abstimmen und so. Und das ist anders ja beim Filmpreis oder so, wenn man da die Nominierten hat. Und dann werden die in die engere Auswahl gezogenen dann ja eingeladen. Und dann kommt die Kamera da drauf. Und ja, klar, wollen alle das haben. Und dann aber sind sie doch, also ja, Glückwünsche und so, das ist ja klar.
Ja, aber das macht man ja auch so. Aber ich war auch schon nominiert und habe mich auch schwer enttäuscht. Enttäuscht war ich gar nicht. Aber dann, man macht das gute Gesicht, weil man sieht sich ja selber auf dieser riesigen Video-Wall da auf, von der Bühne aus.
Ja, und vor allen Dingen sagen sie dann immer, sie sind alle ganz überrascht.
Ich habe gar nichts vorbereitet.
Und haben dann den Zettel dabei. so, ja, wo die Dankesrede denn dann abgelesen wird. Ne, so. Aber ja, nee, aber es ist ein schöner Moment. Und ich glaube auch, dass es wirklich auch für ganz bedeutende Künstlerinnen und Künstler, die also es ja wirklich nicht nötig haben, aber doch etwas Besonderes ist. Und das darf man nicht unterschätzen. Es ist wie mit der Ordensverleihung derselbe.
Ist auch was Besonderes.
Und da unterschätzt man immer so als Außenstehender, das bewegt was mit den Menschen.
Ich weiß noch, wie Simone Tomalla mal hinter mir saß, während der Goldenen Henne. Und die war wirklich so gerührt und so stolz. Mhm. Auf der Bühne hat man es natürlich gesehen, aber auch als sie mit dem Preis dann hinter mir wieder saß, die hat sich die ganze Zeit noch, während der weiteren Sendung, hat die sich immer noch gefreut und konnte es gar nicht fassen. Also das, da geht mein Herz dann schon auch auf für all die Leute. Mhm. Ich habe mal den Echo moderiert, das war ja der größte Musikpreis.
Ja, das war aber auch eine besondere Veranstaltung.
Hey, Klaus, ja, speziell. Wahnsinnig schön zum einen, also ich habe es zweimal moderiert, in Hamburg war das damals noch. Das war noch, weißt du, so, wo noch eine Tina Turner, ein Tom Jones oder eine Cher mit auf der Bühne stand, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ich sah da auch, wie die da wahnsinnig coole Musikbranche, also ich hatte auch das Gefühl, die eine Kategorie gönnt der anderen Kategorie nicht so richtig den Preis. Oder die Schlager, Kategorie Schlager, Volksmusik, nee, Volksmusik war es. Den Preis wollte keiner verleihen. Überleg mal.
Ich habe mal einen beim Echo, dann hat die Berg, die hat denn da mal die ganze Branche beschimpft, weil sie deutlich gemacht hat, dass man so diskriminiert wird in diesen Kreisen.
Hat sie recht gehabt. Und das war.
Naja, aber.
Hat sie doof gemacht?
Naja, also war ein bisschen too much. Ach ja, so.
Verstehe. Na, jedenfalls war das so, dass die. Es sollte keiner eine Laudatio halten bei der Kategorie Volksmusik. Und dann machte das die Moderatorin dann halt auch mit. Und das war Kastelroter Spatzen. Die haben aber auch, glaube ich, 43 Echos am Stück gewonnen.
Ja, die sind ja
zu
auch,
Recht
die
dann.
Die sind ja auch die erfolgreichsten mittlerweile in Deutschland. Auch der Schlager ist ja auch wieder zurückgekommen. Naja, und das war auch immer endlos. Das war also auch eine Herausforderung.
Das meine ich mit, deshalb finde ich Preisverleihung einerseits schön und andererseits, naja. Und du bist immer froh. Du weißt dann immer, wenn dann der Ehrenpreis kommt,
dann ist
wir können alle mal aufstehen und dann gibt es auch Standing Ovation, dann kommt der Kreislauf wieder in Schwung.
Ja, sind auch selten Quotenbringer, deshalb werden die dann jetzt oft auch noch ziemlich weit hinten im Programm geschoben, weil man das gar nicht mehr rechtfertigen kann, dass die das übertragen. Aber wie gesagt, eine ganze Branche lebt davon oder mehrere und Freude macht es zumindest für die Beteiligten, das ist doch schon mal etwas.
Ja. Aber du hast ich habe noch eine goldene Stimmgabel von Dieter Thomas Heck damals verliehen bekommen. Und einen Fred J-Preis, das ist so ein Textdichterpreis, habe ich auch noch bekommen. Das war's.
Ach, Man of the Year bin ich geworden. Mann des Jahres von GQ, von diesem Magazin, Männermagazin.
Das finde ich allerdings hot. Und soll ich dir mal was sagen? Als du eben durch die Tür gekommen bist, habe ich gedacht, meine Fresse, der sieht wirklich gut aus. Und habe dich noch gefragt, ob du noch irgendwas vorhast heute.
Nein.
Man of the Year?
Nur für dich. Man of the Year, ja.
Und welches Jahr war das?
Das war 2000, ich muss mal nachgucken, ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. 2011 war das. Das war, die haben auch mehrere Kategorien. Also das war jetzt nicht für die ganze Welt, war ja auch Deutschland, war ja auch noch nicht Sexiest Man Alive, sondern es war so in der Kategorie so Politik, Öffentlichkeit und so, aber immerhin.
Toll. Und wo hast du den stehen?
Der steht da in einem Bücherregal. Muss sagen, der Preis selber ist nicht besonders schön, aber egal.
Das sind die Buchstaben.
Genau.
Ich finde den ganz schön.
Ja.
Ich finde die Henne ja nicht so. Also es gibt so.
Die Henne ist ja natürlich etwas rubinesk, ne?
Rubinesk, so, also. Ja. Die haben sie auch so ein bisschen verschlankt. Ja, schön, schön, schön. Guck mal. Jetzt machen wir mit den Wahlen weiter, oder?
Ja.
Ja. Das ist ja ein Thema, was uns alle immer wieder beschäftigt, weil wir ja große Hoffnung auch haben, dass sich da innerhalb Europas, in der Welt einfach mal so ein anderer Trend abzeichnet. Gerade in Ungarn haben wir die Wahl ja beobachtet und haben aufgeatmet, weil wir dachten, okay, Orbán ist Geschichte. Es könnte ein gutes Zeichen setzen. Jetzt kam die Bulgarien-Wahl. Ja,
da ging es wieder in die andere Richtung. Das zeigt auch, dass es latent ist, wobei der sicherlich nicht mit Orban zu vergleichen ist, aber man muss sehen, was da passiert. So. Und auch in Ungarn, alle freuen sich, klar, der Orban ist weg und das ist für Europa und die Zusammenarbeit in Europa ganz wichtig. Und da ist der neue zukünftige Ministerpräsident garantiert wesentlich offener und konstruktiver. Aber was der in Ungarn dann selber macht, das weiß man auch noch nicht. Also er ist ja auch sehr konservativ, beispielsweise Gleichstellungspolitik. Da wird auch nicht viel passieren. Und man muss jetzt mal gucken, er hatte ja die Zweidrittelmehrheit, um viele Gesetze, die mit Zweidrittelmehrheit auch wieder nur korrigiert werden können, zu verändern. Also beispielsweise Richterwahl, Medienrechte und so weiter und so fort. Da hat er eine große Aufgabe und hoffentlich packt er das auch. Und ansonsten haben wir immer ganz komische Wahlergebnisse neuerdings. Zeigt aber auch, dass oft auch eine Persönlichkeitswahl
ist. Was meinst du mit komische Wahlergebnisse?
Naja, dass das entweder kompliziert ist oder dass etablierte Parteien auf einmal ganz am Boden sind. Das ist so ein Trend und es gibt nach wie vor eben den Rechtstrend in vielen europäischen Ländern.
Aber hattest du auch nach der Ungarnwahl gedacht, ach guck, ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass das zumindest mal unterbrochen worden ist?
Ja, na auf jeden Fall. Und wir haben ja so drunter gelitten unter Orban und er hat ja bis zum Schluss die Mittel für die Ukraine blockiert. Ja, er hat Strafen bekommen für seine nicht europakonforme Gesetzespolitik, aber es hat ihn alles nicht gestört. Er war ein richtiger Bremsklotz und deshalb ist da eine große Erleichterung auch da gewesen. Mhm. Und jetzt wird man sehen, das erinnert mich ein bisschen an Macron, der ja auch, bevor er selbstständig sich gemacht hat, eine neue Partei gegründet hatte, auch noch bei den Sozialisten war im Kabinett und dann sich auch vom Acker gemacht hat und dann eine neue Position hatte.
Aber ist es bei den Bulgaren nicht auch so oder bringe ich das jetzt durcheinander? Hat er nicht jetzt auch irgendwie gerade vor kurzem noch eine neue Partei gegründet?
Ja, ja, na klar, der war ja wohl Staatspräsident,
glaube ich. Ja, genau.
Ne? Und die Partei heißt irgendwie Progressives Bulgarien.
Ja.
Ja, ja. Das geht offensichtlich in den Ländern denn doch ganz fix.
Also das ist so, wenn die alles in eine Waagschale schmeißen, ne? All in.
All in. Aber die Gefahr ist ja immer, das haben wir dann bei Macron auch gesehen, wenn da so viele neue Abgeordnete in eine Fraktion kommen, die kennen sich ja untereinander gar nicht. Normalerweise macht man in so einer Partei auch eine Karriere, muss sich durchsetzen, man kennt sich. Und das ist alles neu. Und deshalb kann da auch ganz schnell mal wieder ein Funke einen Brand auslösen, weil die sich ja alle ja nicht kennen. Dann muss man mal sehen. Dann kommen die Eitelkeiten und Befindlichkeiten und dann muss man sehen, was da passiert.
Aber ist das so eher eine pro-europäische Politik, die uns da erwartet?
Na, bei den Bulgaren ist eher Russland affin. So, klar, die müssen ihre eigene Politik auch machen, aber es ist jetzt nicht so, dass der sich total von Russland abgrenzt. Das ist bei ihm nicht so der Fall. Und auch in Ungarn, der wird nicht für den Beitritt der Ukraine für die Europäische Union sein. Da wird er auch nicht dafür sein. Also der hat da auch eine distanzierte Haltung. Nicht ganz so schlimm wie der Orban, aber so ganz eindeutig ist das noch nicht. Also man muss sehen, wie die sich entwickeln, aber erstmal interessante Ergebnisse. Und das, was der Merz sich jetzt mit der Rente erlaubt hat, ist einfach ein Skandal.
Ja, findest du es
ein Skandal? Finde ich wirklich ein Skandal, weil er kann doch nicht hier Millionen von Rentnerinnen und Rentner verunsichern, jetzt zu sagen, eure Rente, eure ganzen Einzahlungen, die da waren, die ist jetzt nur noch die Basis. Ja, in welcher Höhe ist es die Basis, ja? Und dann daneben zu sagen, ja, ihr müsst euch doch noch privat zusatzversichern oder Vorsorge treffen und so weiter und so fort. Der hat gar nicht begriffen, dass viele Menschen das gar nicht können.
Das hat mich auch selber sehr verunsichert. Mhm. Also zu sehen, auf was für einem dünnen Eis unsere Zukunft gerade sich bewegt.
Ja. Ja,
also und ich denke, ich bin jetzt 57. Ich werde da genau reinkommen. Mhm. Aber was passiert mit den Generationen, mit den Kindern meiner Freundinnen?
Ja.
Also
schwieriges Thema.
Ja.
Wir haben aber wieder einen wunderbaren Telefongast.
Der Promi-Anruf.
Oh, da kommst du ja, da, ja genau. Da, wenn man sie sieht, dann kommt man auch ins Strahlen. Und dann hat man auch so eine gute, positive Haltung, oder?
Denenesh Sudeh. Liebe Denenesh.
Hello, hello.
Hallo, meine Liebe. Wir sehen jetzt gerade auf dem Monitor ein Foto von dir. Mein Gott, bist du schön, denke ich auch gerade wieder. Das denke ich jeden Morgen,
wenn
ich
dich... Und ein strahlendes Lachen.
Ja, wenn ich dich mit deinem Hund durch die Straßen Gassi machen sehe.
Jesus, welches Foto schickt ihr mir das mal, dann kann ich mir das auch...
Ja, ich mache dir direkt einen Screenshot, dann schicke ich dir das.
Du bist ja ein großer Fan von Josephine Baker. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, deine Lesung zu hören. Und das war so intensiv und so wunderbar. Erzähl was über Josephine Baker und deine Affinität zu ihr.
Die Frau hat mich ja schon in ganz jungen Jahren, das erzähle ich auch in meiner Lesung, sehr gerührt. Ne? So, also eine schwarze Frau, die auf der Bühne steht, Massen anzieht, ein Superstar war. Wobei, das hatte ich damals noch gar nicht mitgekriegt, aber sie war sehr extrovertiert, extravagant und es war für mich so ein Befremden. Und ich war immer sehr berührt von Charme eigentlich, wenn ich mit ihr konfrontiert war. Und ich habe ihren Werdegang natürlich auch mit dem, sie war Widerstandskämpferin, sie war Weltenmutter, ne? Sie hat 12 Kinder adoptiert. Und sie ist so eine beeindruckende Frau. Ich habe immer wieder Biografien, wurden mir von ihr geschenkt. Und als ich jetzt so eine Lesung mal vorbereitet habe, dachte ich, welches Thema mache ich denn? Dann habe ich so verschiedene angefangen und bin bei ihr hängen geblieben und so irre tief eingetaucht. Und ach, die ist so, gerade in der heutigen Zeit, so viel wert, erzählt zu werden, was sie damals vor 120 Jahren, 100 Jahren, 100 Jahren genau, eigentlich, da fing ihre Karriere so richtig an, was sie da geschaffen hat. Und es geht ganz viel um Selbstermächtigung, finde ich, bei ihr. Die ist eine unheimlich starke Frau. Das will ich erzählen.
Ja,
und deshalb finde ich es heutzutage ganz wichtig.
Auch große Schwierigkeiten gehabt, ne? So, nachher, sie musste ja das Schloss, dann wurde auch verkauft, glaube ich, wo sie die vielen Kinder auch untergebracht
natürlich
hat. Ne?
Genau. Und trotzdem, sie ist dann aber auch wieder aufgestanden. Also das sind wirklich die Höhen und Tiefen. Und das ist auch nicht nur eine Lobhudelei, die ich da mache, sondern ich beäuge sie auch, glaube ich, mit einem ganz guten kritischen Blick. Und
Klaus war auch ganz angetan, als er davon erzählt hat. Er hat schon davon berichtet, fand das ganz toll.
Auch die Kombination mit dem Pianisten, dass man also Lieder, die sie gesungen hat, dann darstellt.
Ach, und da hat sie gesungen?
Nein, da hat sie. Das hätte jetzt noch gefehlt.
Ja, warum hast du denn da nicht gesungen?
Du, das kann man nicht machen. Ich finde ihre Stimme auch zur damaligen Zeit ist so einzigartig. Nee, da habe ich mich nicht rangetraut. Nee, da habe ich Respekt.
Mit so einem Bananenröckchen?
Ja, genau. Das sage ich auch gleich. Ne? Erwartet jetzt nicht, dass ich auch den Bananenrock...
Ja, der legendäre. Ich mag es ja auch, dass man oder dass du auch die Chance hast, als Schauspielerin so viele unterschiedliche Sachen zu machen. Und jetzt kämen wir tatsächlich mal zu deinem eigentlichen, also deinem Beruf, Havelland-Krimi. Bist du jetzt die Staatsanwältin, wo ich auch dachte, das ist eigentlich genau richtig für sie. Ich habe da auch ein paar Bilder mir angeguckt. Da passt du ja richtig gut rein. Und ich glaube, das hast du ja auch länger schon gewünscht in so einer...
Eine Reihe. Das sind bald 90 Minuten.
Ja, keine Serie, ne? Genau, Reihe.
Serie,
ja.
Genau. Ja, ich habe mir das jetzt sehr lange wieder gewünscht, weil ich auch so als Leading Lady da zu sein, weil ich... Du tingelst natürlich immer so von Set zu Set, von Produktion zu Produktion, machen wir sowieso. Und ich wollte irgendwie, bin ich gerade so ein bisschen Beständigkeit, auch eine Figur weiterzuentwickeln, mit einem Team zu gehen und zu wissen, ich freue mich darauf. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wir sehen uns im Herbst wieder. Und so eine Filmfamilie aufzubauen. Und darauf hatte ich echt Lust. Und
sehr gut
eine Sehnsucht einfach. Ne? Du sagst immer 60 Leuten guten Tag, guten Tag, guten Tag und dann wieder Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen.
Ja.
Und es war irgendwie so spannend, die Sachen auch sind, wollte ich sagen, ich möchte aber auch etwas haben, wo ich weiß, ich sehe die alle wieder.
Mhm. Sehr schön. Und gibt es weitere Chancen, dich zu sehen demnächst im Fernsehen oder im Kino?
Na, jetzt haben wir erstmal die Ausstrahlung am 9. Mai.
20:15 Uhr.
Freue ich mich natürlich.
ZDF, ne?
ZDF, genau. Samstagabend, krass, oder?
Ja, finde ich sehr, sehr schön, dass du da auch wieder also ich habe es noch nie gehört, Leading, was hast du gesagt, Leading Woman?
Ich sage Leading Lady, eine weibliche Hauptrolle.
Ach so, okay, verstehe. Das heißt, du bist dann auch, du weißt, dass du einfach länger drin bist und das tut ja auch in solchen Zeiten ganz gut.
Ich bin die Hauptrolle, ich führe damit durch, ich habe einen Partner an meiner Seite, ne, und es gibt auch so lustige Begrifflichkeiten. Und ich meine, ich lerne noch so viel über Gesetz. Ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt.
Ach so, als Staatsanwältin, ja, na klar, du musst ja auch, mein Gott, das ist ja wie bei euch Medizin.
Du nicht nur ermittelst, so für die, sondern du musst auch die Unschuld letztendlich für die Unschuldigen eintreten.
Ja, das wäre sehr schön, wenn die Staatsanwaltschaft das macht, auch die Entlastenden.
Ja, ich mache das.
Du machst das, ja. Die entlastenden Momente werden auch genommen.
Genau. Aber dann hast du wahrscheinlich auch so Textriemen, die dir da so rein...
So sieht's
aus.
Oh
mein Gott. Weißt du, wenn du so als Ärztin spielst, musst du dir ja auch ganz
auch
komische Texte... Ja, genau.
Ja,
oh, aber als Staatsanwältin ist es, glaube ich, auch nicht ohne.
Nee. Und vor allen Dingen auch, wie die denken.
Naja, Juristen sind schon speziell, genau. Und Staatsanwälte noch besonders. Das ist
warst du schon Gassi machen heute Morgen?
War ich. Ja.
Wir sehen, und du? Ja, ich auch. Mein Hund liegt hier, du wirst es nicht
ganz erschöpft.
Sie liegt jetzt wirklich ganz entspannt zwischen Klaus und mir, pennt. Die ist dabei. Und ich gelte ja so ein bisschen als der Hundeschreck, glaube ich, bei uns im Bezirk. Wir sind ja Nachbarinnen, wir wohnen so bei uns so um die Ecke.
Um die Ecke.
Weil ich immer sage, dass meine an alleine mit anderen Hunden nicht so nett ist.
Und dann möchte ich dir was sagen. Das ist ja auch das Erste, was ich eigentlich in der Hundeschule gehört habe.
Ja.
Dass man Hunde an der Leine nicht miteinander kommunizieren lassen
so,
soll.
Das beruhigt mich und erleichtert mich, dass du das sagst. Ich fühle mich immer wie so eine Aussätzige. Alle machen schon einen Riesenbogen.
Na ja, mal ganz ehrlich, bist du ja dann auch ein bisschen, weil alle anderen machen es trotzdem.
Ja.
Aber du hältst dich dann.
Und pass schön auf, wenn der Fuchs kommt aus Reinickendorf da.
So sieht's aus.
Ja, der ist ja gefährlich.
Wieso aus Reinickendorf?
Na, weil da gibt es einen Fuchs, der, glaube ich, mittlerweile 15 Hunde angefallen hat und einen sogar getötet hat.
In Reinickendorf?
Ja.
Ich dachte, du kommst jetzt wegen Reinickendorfer Füchse drauf.
Nein, da ist tatsächlich ein Fuchs unterwegs. Da gibt es so eine These, dass es eine Füchsin ist, die Junge hat und ihr Revier verteidigt. Aber das ist alles unklar. Und
wir haben ja hier einen, der läuft immer auf, in der Mosenstraße spazieren.
Ja, klar, das ist bei mir da im Preußenpark auch dauernd ein Fuchs und so. Aber die sind ja meistens eher scheu oder scheu und nicht mehr, aber nicht so aggressiv. Aber der muss ganz aggressiv sein und wirklich geht auf Hunde los. Also aufpassen, auch
jetzt
in Charlottenburg.
Jetzt ist ganz Reinickendorf
Ja.
Kaum, dass wir drüber sprechen, wacht dieses Viech hier auf und fängt an zu quietschen.
Und sagt schon, so sieht's aus.
Genau. Ja, liebe Dennenisch, es war wunderbar, mit dir zu reden.
Frau Nachbarin.
Und alles Gute für die Karriere und alles, was du dir sonst vornimmst.
Und toi, toi, toi für Havelland-Krimi.
Genau. Alles Super. Liebe, alles Gute.
Danke.
Mach es gut.
Ja, schönen Tag.
Alles Liebe euch.
Ja. Tschüss.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum ich am Anfang noch so fahrlässig war und dir nicht so richtig zugehört habe. Weil ich die ganze Zeit überlegte, ich wollte dir doch noch was erzählen. Weil ich war ja nicht nur in Dresden. Ich war vor allem bei so einem Seniorentanz.
Seniorentanz?
Ja, und das liegt mir wirklich am Herzen. Und das ärgert mich, dass ich da, während du erzählt hast, darüber nachgedacht habe.
Na, bitte sehr. Dann erzähl jetzt, was war das für ein Seniorentanz?
Gitti und Gerda, das ist so ein Projekt von einem Verein Wassertor in Kreuzberg, Kreuzberger Omas on Tour.
Mhm.
Und die treffen sich wirklich, machen verschiedene Veranstaltungen, dass man eben gegen Altersarmut und Einsamkeit, dass die da einfach sich als Gemeinschaft zusammentreffen. Und das war im SO 36 Klaus. Ich habe gedacht, ich gehe da auf so ein Nachmittagstäschchen, auf ein bisschen so ein Schwurf.
Ist auch Kiez-Schwurf. So wie man das in England so kennt, ja.
Ja, und aber nee, im SO 36, harte Disco-Tür, Diskothekentür, richtig gute Musik, wo ich sofort mitgetanzt habe. Und es waren alle Generationen dabei. Kinder spielten Billard, Omas an Rollatoren, an Gehstöcken, alles tanzte. Menschen, die alleine reingingen, fanden da an. Das hat mir so gut gefallen. Das wollte ich dir unbedingt erzählen und unseren Leuten hier.
Sehr schön.
Ja, Gitti und Gerda, Kiez-Schwurf.
Die Fragen der Woche.
Wir haben auch wieder einen großen Umschlag. Und dann irgendwie noch besonders verpackt hier. Bitte sehr.
Dankeschön.
Mal sehen, was sich unser lieber Redakteur wieder ausgedacht hat.
Welche Sprache würdest du gerne perfekt sprechen können und warum? Mir würde ja Englisch schon reichen. Perfekt.
Ja, das würde weißt schon mal du? Ganz schön sein als Basic, aber ich bin ja Französisch auch so toll.
Ja.
Ist ja nicht so effektiv, wenn man eine Weltsprache denn eher haben will, dann noch Spanisch vielleicht. Aber Französisch finde ich einfach sehr, sehr schön, aber très difficile.
Très difficile? Aber ja, ich glaube, da gibt es noch mehr schwierigere.
Ja, Finnisch und so.
Wenn ich Judy Foster, wusstest du, dass die Französisch spricht wie Englisch?
Nee.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. Die hat irgendwie mal in Frankreich, da hat sie Zeit verbracht. Wenn ich die dann Französisch sprechen, wie geht denn das, dass jemand so perfekt dann eine andere Sprache, und es macht einfach auch so viel sicherer auf der Welt, ne, wenn du mehrere Sprachen sprichst.
Mhm.
Ja. Italienisch finde ich auch schön. Ja, ich würde gerne.
Ja. Würd eigentlich
gern,
alle, ne?
So, ja, also, gerne also Chinesisch. Viele, ist mir eigentlich wurscht.
Ne? Aber ja, fließend so und auch
perfekt.
So, dass man dann auch denken kann. Ja, so, also wir wursteln uns ja mit unserem Englisch sicherlich gut durch. Aber so richtig, dass du so denken kannst und die Feinheiten und die Ironie und so, das ist schon eine Herausforderung. Da muss man auch sehr lange in dem Land gelebt haben, glaube ich. Oder eben so ein Naturtalent sein. Gibt es ja die Sprachen ohne Ende leicht lernen. Frage an Klaus, wann und wie ist dir der legendäre Satz eingefallen, Berlin ist arm, aber sexy? Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal im Jahr 2003 gesagt, und zwar in London bei einer Wirtschaftskonferenz. Und dann ist es irgendwie doch gar nicht so aufgeschlagen. Hat eine Weile gedauert und dann versuchte meine liebe Opposition, mir einen Strick draus zu drehen nach dem Motto, wie kann man arm sexy finden? Ja, also habe ich gesagt, wie doof kann man eigentlich sein, dass man so einen Satz nicht verstehen kann, ne? Was man ausdrücken wollte. Das haben die meisten Leute bis heute ja verstanden. Berlin ist nicht die reichste Stadt, große wirtschaftliche Probleme, aber trotzdem attraktiv und daran muss man arbeiten. Und das poppt bis heute auf. Ich habe ja so einen Google-Alert unter Klaus Wowereit und da kommt fast jeden Tag irgendwie in einem Zusammenhang dieses Zitat. Also besser kann es eigentlich nicht gehen.
Du hast einen Google-Alert?
Ja.
Als Überprüfung? Was
ja, na, wer, wo was, ja, so wo dann in Augsburg nicht. Oder in München oder sonst wo, wenn da Wowereit zitiert wird, dann schlägt das da auf. Also sicherlich nicht allumfassend, aber doch regelmäßig.
Und gefällt dir das? Was du so liest?
Meistens jetzt schon, ja, weil das ist ja eine Rückbetrachtung.
Ist immer nett, ne?
Ja, ja. Nee. Und,
findest noch statt?
Ja. Genau, ne?
Frage an Kim, welche Erinnerungen hast du an die Filme Schwarzwaldliebe und Zwei Herzen und Ein Edelweiß?
Oh, was waren denn das für Filme?
Also das sind Filme, die auf jeden Fall so oft wiederholt werden, dass ich da tatsächlich schon sagen kann, ich hätte da eine kleine Rolle gespielt, weil alle Wiederholungen zusammengefasst hatte ich dann schon,
in sagen Spielfilm, wir mal, einen langen Film.
Ja, genau. Also das ist eine Ziegler-Produktion gewesen, oder beides.
Ah, mit Regina?
Nee, mit Tanja.
Ah, mit Tanja.
Mhm. Und Tanja, da habe ich gesagt, ich möchte mal gerne mal mit ans Set und mal gucken, wie das so, ob ich da nicht mal hingehen kann. So hat sie nur, wenn du mitspielst. Ja.
Und da hast du gesagt, ne?
Ich gedacht, dann mache ich das mal.
Macht mir mal ein Angebot.
Und nee, und das war wirklich zauberhaft, weil Christiane Hörbiger war gleich meine erste Szene und die erste Begegnung. Da war ich natürlich schon.
Warst du ehrfürchtig?
Halleluja. Na, und wie? Ja? Und habe also geklappert und geschlottert. Aber die hat es mir relativ einfach gemacht, weil ich hatte mit Christiane Hörbiger bei Riverboat keine gute Erfahrung. Mhm. Das war die Szene, wo sie mich gefragt hat, Bitchin, wo sieht sich? Und ich gesagt, sie sitzen direkt neben mir. Na, Bitchin, ihr habt gehört, das ist das schlechteste Licht neben ihnen. Das sieht sich nicht. Mhm. Bis ich es verstanden habe, ältere Frau sitzt nicht neben jüngerer Frau. Und damals war ich halt jünger. Und und mit dieser Begegnung, mit der Erfahrung dieser Begegnung, bin ich dann an meinen ersten Drehtag ans Set.
Ja.
Und dann musste ich auch noch ihre Rivalin spielen, weil ich die Geliebte ihres Kerls, ihre heimliche Geliebte ihres Kerls, naja.
Ach,
das sind meine
Erinnerungen.
Aber gute Erinnerungen habe ich daran.
Na, sehr schön. So, wenn du ein Tag ein Tier sein könntest, welches Tier würdest du wählen?
Auf gar keinen Fall Timmy.
Der war... also Timmy nicht.
Hm.
Was würdest du denn?
Ich glaube, ich würde mal ausprobieren, wie das so ist bei mir als Hund so ein Tag.
Ja, dann, das ist ja ein Paradies.
Meinst du?
Bei dir als Hund? Na, du
Das ist ja nett, was du gerade gesagt hast.
Oder?
Das ist ein Versehen jetzt.
Nein, das ist nicht Versehen. Das muss ja. Also ich würde gerne ein Elefant sein.
Warum?
Im Porzellanladen. Aber na, so ein kräftiges, starkes Tier und vor allen Dingen, die vergessen nichts. Ja, da kommt irgendwann das mal wieder hoch und dann wird es gefährlich. Ja, ne? Doch, Elefant könnte ich mir gut vorstellen. Kann man auch den ganzen Tag essen, was man will. Kann man essen, was man will. Da macht's nicht. Das geht gut auf die
Rippen. Bist du da gerade? Weil ich habe das Gefühl, du siehst so gut in Shape aus.
Ja, na, ich habe mein.
Achtest du so ein bisschen?
Nö, ich hab halt, aber halte mein Gewicht eigentlich so. Aber es können auch weniger sein, aber okay. Man muss ja sich altersgerecht verhalten.
Was heißt das? Ein Stück Küchlein am Tag?
Auf die Gefahr hin, dass du wieder gelangweilt wirst.
Ich bin nicht gelangweilt, Mann, das habe ich doch erklärt.
Ich sag ja immer so, man soll sich einen jungen Baum angucken.
Ja.
Der ist so.
Ja.
Mittlerer ist so. Und der alte Baum ist so. Und das kann man auf den Menschen übertragen. Die Jahresringe, die hat man denn einfach.
Ich finde auch. Klaus, ich finde auch. Ich hatte gestern wieder Sport und habe danach gedacht, ich müsste doch jetzt wirklich einen Astralkörper haben und stehe vorm Spiegel und ziehe mich aus. Nein, ich habe ihn nicht, Klaus. Ich bin sowas von weit entfernt, war noch nie so weit entfernt davon. Ich habe einen Bauch und das ist so ein Altersbauch, glaube ich. Ich befürchte, ich kriege so einen Altersbauch gerade.
Ja, bei Männern sagt man ja immer, ein Bauch ist attraktiv. Frauen mögen das aber nicht so sehr bei sich selber, glaube ich.
Ja, bei Männern, doch, das stimmt. Na? Mich stört es bei Männern auch nicht.
Siehste.
Bei anderen Frauen stört es mich auch nicht.
Nee, nur wenn man in den eigenen Spiegel guckt. Ja, aber na, sag mal, du hast eine wunderbare Figur.
Ich habe einen weiten Pullover an, Klaus.
Egal.
Nee, ich finde auch, das ist tatsächlich mit 57, also wenn du da noch nicht verstanden hast, dass es wirklich schön ist, dass man einfach einen gesunden Körper hat.
Das ist doch das
Wichtige.
Dann
bist du, dann ja, hast du
da kommt da nicht auf irgendwo ein festgeschriebenes Nofretete-Schönheitsbild oder sowas an.
Wobei, hast du schon gesehen, dass ich jetzt in letzter Zeit mit einem Doppel... Nein, das war ein Witz.
Jucke, musst du ins Museum gehen und immer nach oben gucken, dann strafft sich das. So, also genug der Schönheitstipps.
Sag mal, würdest du mit mir auch mal schwufen gehen auf den Kiez? Schon, ne?
Schwofen.
Ja, würdest du da mal
ins
mitkommen?
Gläschen ins Ballhaus oder
so. Ja, oder sowas, so SO36.
SO36, da schauen wir mal.
Ja, wollen wir das mal machen?
Ja, mal sehen.
Also, bist du unverbindlich in Verabredungen mit
ja,
mir.
Ja, dann muss man vorsichtig sein, da muss man nochmal recherchieren.
Aber zu meinem Geburtstag, wenn ich jetzt nochmal eine schöne Essenseinladung mache, da würdest du kommen, da ist die
Gefahr. Ja, ich warte ja nur schon auf, du hast ja die Ankündigung schon letzte Mal gemacht, jetzt hast du sie wiederholt, jetzt müssen die Taten folgen.
Ja. In diesem Sinne.
In diesem Sinne, es war wieder schön mit dir und ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörern, Schauern Spaß gemacht hat. Bis demnächst.
Ciao. Bis nächste Woche.
Ja, tschüss. Tschüssi.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von rbb 888. Jetzt auch zu sehen, jeden Sonntag um 10.30 Uhr im rbb-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Stell dir vor, du bist 19, filmst dich in deiner kleinen Studiwohnung, lädst das Video auf YouTube hoch und nur ein Jahr später kennt dich ganz Deutschland.
Ein viraler Superstar, egal wo sie unterwegs ist, ihre Fans flippen total aus. Auf YouTube erreicht sie mit ihren Videos knapp 6 Millionen Follower.
Das ist die Geschichte von Bianca Heinicke, alias Bibis Beauty Palace.
Hallihallo, meine Lieben! Hallihallo, meine Lieben! Hallihallo, meine Lieben!
Millionen Menschen machen Bibi groß, verfolgen ihr Leben auf Insta und YouTube, kaufen ihre Produkte und fühlen sich ihr krass nach.
Ich wollte alles so haben wie sie und alles so machen wie sie.
Ja, man kann es wirklich beschreiben wie eine große Schwester.
Wie, als ob es irgendwie die Freundin von nebenan ist.
Jahrelang gleicht Bibis Geschichte einem regelrechten Rausch. In kürzester Zeit baut sie sich ein Imperium auf. Eigenes Unternehmen, Villa, Luxusurlaube, höher, schneller, weiter.
Wenn du Marathon läufst und bist vorne, ja natürlich guckst du nach hinten, willst nicht, dass du überholt bist.
Bis Bibi im Mai 2022 ohne ein Wort verschwindet.
Mein Körper hat einfach gesagt, jetzt reicht's, jetzt streiken wir, jetzt machen wir hier gar nichts mehr, meine Psyche auch.
Ich bin Anne. Und in Bibis Palace – Freundschaft für Likes erzähle ich euch nicht nur Bibis Geschichte, sondern auch die Geschichte eines Systems. Wie Social Media zum Milliardenbusiness wurde.
Influencer-Marketing ist das erfolgreichste und effektivste Marketing-Tool, was es je gab.
Wie Algorithmen uns abhängig machen können und wie parasoziale Beziehungen entstehen. Diese scheinbaren Freundschaften zwischen Stars und Fans.
Vielleicht war sie sogar unbewusst eine Art Freundschaftsersatz.
Wir treffen ehemalige Fans von Bibis Beauty Palace und Bibi selbst.
Liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Bibis Palace – Freundschaft für Likes. Hört ihr ab jetzt in der ARD Audiothek.